Der Herr ist auferstanden. Das ist der Siegesruf der Christen. Der Herr ist auferstanden. An Ostern feiern wir den Sieg über den Tod. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Das Unbegreifliche ist geschehen. 3 Tage lag Jesus im Grab und dann wurde er wieder zum Leben erweckt. Und am Pfingsten zitiert Petrus in seiner Predigt, dem Psalm 16, ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt, du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Und das sagte Petrus in Bezug auf Jesus, dass er nicht im Grab bleiben wird, sondern dass er auferstehen wird. Ein prophetisches Wort aus den Psalmen. Der Leib Jesu wird nicht verwesen. Und Petrus konnte das gut sagen, denn er selbst war Zeuge der Auferstehung. Er hat Jesus, den Auferstandenen, mit eigenen Augen gesehen. Und eine dieser Begegnungen werden wir heute miteinander genauer betrachten, eine Begegnung am See Genezareth, und ich lese uns diesen Abschnitt. Jesus zeigte sich seinen Jüngern und später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch 2 andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische fürs Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Ganze Nacht gefischt. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte Jesus sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus. Aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische brieten, auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen. Und ebenso den Fisch. Das war nun schon das 3. Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Alle diese Begegnungen, wenn Jesus seinen Jüngern begegnet nach der Auferstehung, finde ich unglaublich bewegend. Unser Gott lebt. Nun, diese 7 Jünger von Jesus befinden sich am See Genezareth. Und obwohl sie Jesus schon bereits zweimal gesehen hatten, schienen sie nicht besonders glücklich zu sein. Die Stimmung war irgendwie bedrückend. Petrus beschäftigte bestimmt noch die Sache, die er mit Jesus noch nicht geklärt hatte, wie er Jesus verleugnete. Dreimal hat er gesagt, ich kenne ihn nicht. Das dritte Mal hat er sich sogar verwünscht. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. Ich kenne Jesus nicht von den Lippen des Petrus. Kaum vorstellbar so etwas. Aber auch die anderen Jünger konnten sich mit ihrem Verhalten nicht brüsten. Sie rannten weg, als man Jesus zum Verhör abholte. Petrus ging wenigstens noch mit. Die anderen sind schon vorher weggerannt. Die hatten nicht einmal die Gelegenheit zu sagen, sie kennen Jesus nicht, weil sie schon vorher verschwunden sind. Und als die Frauen die freudige Nachricht brachten, Jesus sei auferstanden, glaubten sie diesen Frauen nicht. Sie hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Sie müssen sich als Versager vorgekommen sein, diese Männer. Statt durch die Straßen zu laufen und allen über das freudige Ereignis zu berichten, dass Jesus auferstanden ist, scheinen sie niedergeschlagen, verzagt und orientierungslos zu sein. Und wie so oft ergreift Petrus Initiative. Er kann nicht länger rumsitzen. Er muss irgendetwas tun, er braucht Ablenkung. Und das Naheliegende ist, das zu tun, was er beherrscht, Fischen. Ich gehe fischen, sagte den anderen. Offensichtlich waren seine Kollegen froh, dass da einer die Initiative ergreift und sie sagt natürlich sofort, wir auch, wir kommen mit. Das ist nicht das, was wir von geistlichen Menschen erwarten würden. Wir gehen fischen. Sie würden vielleicht erwarten, wir gehen beten. Kommt, lasst uns beten und fasten. Nein, sie gehen fischen. Und die ganze Nacht verbrachten sie auf dem See, auf dem sie mit Jesus so viel erlebten. Viele Erinnerungen müssen ihnen durch den Kopf gegangen sein. Jesus, als er auf dem Wasser gelaufen ist, als Petrus aus dem Boot hinaus selbst auf dem Wasser lief. Wie Jesus dann den Sturm stillte oder wie Jesus während dem Sturm im Schiff schlief, währenddem die Jünger vor Angst fast gestorben sind. Und dann Jesus wecken und sagen, merkst du denn nicht, was da los ist? Vieles haben sie mit Jesus erlebt, auf dem See und um den See. Nun hatten sie eine ganze Nacht Zeit auf diesem See und ich denke, da ging ihnen viel, viel durch den Kopf. Und gegen Morgen hatten sie noch keinen einzigen Fisch gefangen. Sie waren nicht einmal mehr imstande, in ihrem angestammten Beruf erfolgreich zu sein. Alles scheint schief zu laufen. Nichts ist von der Freude über die Auferstehung zu spüren. Wie vertraut sind uns doch diese Jünger? Wie gut können wir ihre Gemütsverfassung verstehen? Wir hätten allen Grund, glücklich zu sein. Wir hätten allen Grund, uns zu freuen, auch über das, was Gott uns geschenkt hat in unserem Leben. Aber irgendwie will es nicht immer klappen. Zu viel scheint uns daran zu hindern. Zu oft erleben wir uns selbst als Versager. Jetzt hast du schon wieder nichts von Jesus gesagt, obwohl du eine gute Gelegenheit gehabt hättest. Oder du hast dich nicht vorbildlich verhalten. Du könntest noch mehr beten. Aber auch die Gemeinde kommt oft an diesen Punkt. Wie viel unternehmen wir und wie sieht das Resultat aus? Was haben wir falsch gemacht? Wir schaffen es nicht. Ja, Herr, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, Christ zu sein, wie ich denke, wie ich Christ sein müsste. Ich gebe auf, ich ziehe mich zurück. Ich kümmere mich um das Handwerk, das ich verstehe. Da kenne ich mich wenigstens aus. Nun, Jesus hatte seine Jünger trotz ihrem Versagen nicht abgeschrieben. Ein drittes Mal sucht er die Begegnung mit ihnen. Und vom Ufer her ruft er ihnen zu: Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Frust? Nein. Nicht einen einzigen. Wir haben es nicht geschafft, einen Fisch zu fangen. 7 Leute, ich weiß nicht wie viele Netze. Nicht einen einzigen, rufen sie zurück. Und dann gibt Jesus ihnen einen Tipp. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Vermutlich aus lauter Hilflosigkeit. Und was sollten sie sonst tun? Probieren geht über Studieren. Warfen sie das Netz auf der rechten Seite des Bootes ins Wasser. Da staunten sie nicht schlecht, als sich das Netz mit Fischen füllte. So etwas hatten sie noch nie erlebt. Halt, doch. So etwas hatten sie doch schon mal erlebt. Zumindest Petrus hatte doch schon so etwas erlebt. Nämlich damals, als Jesus ihn in die Nachfolge rief. Da hatten sie so viele Fische eingefangen, dass die Netze sogar rissen. Also Petrus hätte jetzt eigentlich sofort merken müssen, als sich die Netze füllten, dass es Jesus sein musste, der ihnen diesen Tipp gab. Doch Petrus merkte nichts. Der Erste, der realisierte, dass Jesus am Ufer stand, dass das nur Jesus sein kann, war Johannes, der Jünger, den Jesus liebte. Er sagte zu Petrus: Petrus, es ist der Herr. Und jetzt ist interessant, was passiert. Das gefällt mir an Petrus unglaublich. Wenn er das hört, wenn Jesus in der Nähe von Petrus ist, dann kennt er nichts mehr. Dann sieht er nur noch Jesus. Dann ist wie bei ihm die Sicherungen durchbrennen würden. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Es ist wieder der Petrus. Als Jesus auf dem Wasser lief, dann hat er nicht gesagt: Jesus, komm schnell ins Boot. Nein, er sagt: Jesus, sag, ich soll zu dir kommen. Er will immer der Erste sein. Ich weiß nicht, was die anderen Jünger dachten, als der einfach wegging. Der dachte, ja, der lässt uns jetzt einfach hängen mit diesem Boot, diesem Fischen. Typisch, wenn Petrus Jesus sieht, dann kennt er nichts mehr. Dann muss er so schnell wie möglich zu Jesus. Und die anderen Jünger mühten sich mit dem Boot ab und fuhren die 100 Meter mit dem Boot an Land, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. An Land angelangt sahen sie, dass Jesus bereits ein Feuer vorbereitet hatte mit Fisch und Brot darauf. Und er bat sie, von ihren Fischen zu bringen. Und Jesus hielt ihnen damit eine Predigt ohne Worte, aber eine Predigt mit unvergesslicher Eindrücklichkeit. Die Predigt hatte folgenden Inhalt: Ohne mich könnt ihr nichts tun, auch nicht fischen, auch wenn ihr Fischer seid. Aber weil ich nun auferstanden bin und lebe, kann ich euch immer noch helfen. Ich bin immer noch da. Und vergesst nicht, zu was ihr berufen seid. Was ich Petrus sagte, gilt immer noch. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Davon bin ich nicht abgekommen, auch wenn ihr versagt habt. Ich bin der, der euch die Netze füllen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus und die anderen Jüngern dieses Netz vor ihren inneren Augen sahen, als an Pfingsten etwa 3000 Menschen zum Glauben an Jesus fanden. Diese Menschenmassen, die in das Netz der Gnade Gottes eingegangen sind, getrieben wurden. Die Jünger lernten, dass es Jesus ist, der die Menschen in die Netze treibt. Ihr Beitrag war einfach der, dass sie die Anweisungen von Jesus ausführen. Sie mussten schließlich das Netz auswerfen. Sie mussten das Netz an Land ziehen und Jesus von den Fischen bringen. Aber die Fische hatte Jesus ins Netz getrieben. Das konnten sie nicht. 153 große Fische. Und die Jünger waren sehr erstaunt, dass bei dieser Menge das Netz nicht gerissen ist. Ist das nicht großartig, wie Jesus seinen Jüngern begegnet? Er lässt sie in ihrer Verzweiflung und Orientierungslosigkeit nicht allein. Er begegnet ihnen nicht vorwurfsvoll, obwohl er Grund dazu gehabt hätte. Nein, Jesus richtet seine Jünger auf. Er zeigt ihnen, dass sie bei ihm nicht abgeschrieben sind, weil sie versagt haben. Gott kann damit leben, wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Er kann sogar damit leben, wenn wir versagen. Er lässt uns deshalb nicht fallen. Das können wir aber an keiner Bibelschule lernen und auch an keiner Universität. Das ist ein Lehrstück, das Jesus jedem Einzelnen von uns beibringen möchte und vielen von uns schon beigebracht hat. Und manchmal lässt uns Gott an unsere Grenzen kommen, damit wir merken, dass wir es ohne Jesus nicht schaffen. So wie es Jesus seinen Jüngern einmal sagte: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Es muss für die Jünger sehr speziell gewesen sein, mit Jesus zusammen zu sein. Er wurde doch vor wenigen Tagen hingerichtet. Er war tot. Er lag 3 Tage im Grab. Und jetzt stand er vor ihnen. Ich weiß nicht, wie es uns gegangen wäre. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt: Wer bist du? Aber keiner wagte es. Die waren irgendwie, das war für sie irgendwie immer noch fast unbegreiflich, obwohl es klar war, Johannes hat erkannt, es muss der Herr sein. Es muss der Herr sein, sonst hätten sich die Netze nicht gefüllt. Sie stehen vor Jesus und sie können es kaum fassen, selbst wenn sie ihn jetzt sehen, dass Jesus vor ihnen steht. Am liebsten hätten sie ihn gefragt. Aber sie wagten es nicht. Warum? Sie wussten, dass es der Herr war. Sie wussten es und wollten doch fragen. Sie wollten doch noch von Jesus aus seinem Mund hören: Ja, ich bin es. Aber sie wussten es ja. Wer sollte das sonst sein? Jesus stand vor ihnen und es war kein Geist. Nein, er hatte einen Körper, den Auferstehungskörper. Ein Mensch stand vor ihnen, Jesus, der Auferstandene. Für die Jünger waren diese Begegnungen mit Jesus das Hauptargument für die Verkündigung der Auferstehung von Jesus. So erzählt Petrus dem Hauptmann von Cornelius, Entschuldigung, 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und woran hat wohl Petrus gedacht, als er das sagte? Bestimmt auch an diese Begegnung am See Genezareth, wo sie mit Jesus gefrühstückt haben. Die Verkündigung der Auferstehung ist einer der Hauptpfeiler der christlichen Botschaft. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn das nur eine Idee wäre, eine schöne Idee für weiß ich was, wenn nicht Jesus wirklich auferstanden ist, damit man ihn nachher berühren konnte, dann hätte das Evangelium keine Bedeutung. Deshalb mussten die Apostel unbedingt Zeugen der Auferstehung sein. Sie mussten Augenzeugen sein. Sie mussten genau wissen, dass sie, wenn sie das sagen, sagen sie die absolute Wahrheit, nämlich, dass Jesus auferstanden ist, dass Gott lebt, dass der Tod besiegt ist. Und als man für Judas einen Ersatzapostel suchte, war das eine der wichtigen Voraussetzungen. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge von was sein? Der Auferstehung Jesu. Zeuge der Auferstehung Jesu. Ist Jesus nicht auferstanden, so ist die Botschaft des Evangeliums sinnlos. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre der Tod nicht besiegt und es gäbe keine Hoffnung für die Menschen. Und wenn jemand verkündigt, dass es nicht entscheidend ist, ob Jesus leiblich auferstanden ist oder nicht, sondern dass die Idee der Auferstehung einfach interessant ist, dann ist das eine Irrlehre. Dann hat das mit dem Evangelium nichts mehr zu tun. Jesus ist leiblich auferstanden. Er ist aus dem Grab herausgekommen. Die Jünger konnten mit ihm essen und trinken. Er hatte den Auferstehungsleib. Nur wenn Jesus auferstanden ist, hat die Botschaft von der Erlösung Bedeutung. Nur wenn Jesus auferstanden ist, ist der größte Feind des Menschen besiegt, der Tod. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist alles, was wir als Gemeinde machen, religiöse Praktik, religiöses Getue, das bedeutungslos ist. Aber Jesus ist auferstanden und deshalb ist es nicht bedeutungslos. Freuen wir uns darüber, dass unser Herr lebt, dass wir einen Glauben haben, wo wir an einen Gott glauben, der lebt. Nicht an einen Gott, der im Grab ist, sondern der auferstanden ist. Wir glauben an den lebendigen Gott, der den Tod überwunden hat. Und wir werden selber diese Auferstehung erleben. Selber werden wir einmal diesen Leib bekommen, den Jesus nach seiner Auferstehung hatte. Paulus beschreibt das so. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, muss man unterstreichen in der Bibel. Oder ist die Garantie, könnte man auch. Die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden. Warum? Weil wir zu Jesus gehören. Zu dem Auferstandenen. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Mir alle, die Jesus gehören, wir alle miteinander werden dann auferstehen. Und wenn du heute, nur heute zu uns in den Gottesdienst kommst und du gehörst Jesus, dann werden wir uns dann wiedersehen, wenn wir miteinander auferstehen. Und dann sagen wir, du warst auch einmal bei uns im Gottesdienst. Aber warum nur einmal? Nee, das sagen wir dann nicht. Und dann werden wir uns sehen. Das ist der Tag. Zuerst Jesus, diese Auferstehung, und wir werden dann alle miteinander an dem Tag auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. Wer bei dieser Auferstehung dabei sein will, der muss sich dem Auferstandenen anschließen. Wie es Jesus selbst sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Warum wird er leben, auch wenn er stirbt? Weil er auferstehen wird. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und wenn du bis heute nicht mit Jesus gelebt hast, dann kann ich dir nur sagen, dann lebe mit ihm ab heute. Denn er ist auferstanden. Und wenn es eine Antwort gibt für unsere Frage, wie es weitergeht nach dem Tod, dann gibt es diese eine Antwort. Nach dem Tod, wenn wir gestorben sind, kommt die Auferstehung, wenn wir an Jesus glauben. Ewiges Leben. Jesus hat den Tod besiegt. Wir haben mit dem Tod an sich nichts mehr zu tun. Wir sterben nur noch. Denn zum Leben, Leben bekommen wir schon, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Schenkt er uns ewiges Leben. Und ich würde mich freuen, wenn wir alle miteinander an dem Tag, an dem wir auferstehen werden, alle dabei sind. Und dabei sind wir, wenn wir Jesus vertrauen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du auferstanden bist. Dass du, Vater, deinen Sohn erweckt hast zu diesem neuen Auferstehungsleben. Und das ist für uns die Gewissheit, die Garantie, dass es dieses ewige Leben gibt, dieses Auferstehungsleben. Wir danken dir für das große Geschenk, dass wir durch den Glauben an dich ewiges Leben bekommen. Durch den Glauben an dich Hoffnung haben, Gewissheit, dass wir auferstehen werden an dem Tag, an dem du, Herr Jesus, wiederkommen wirst. Dass unser Glaube kein toter Glaube ist, sondern unser Glaube ist der Glaube an einen lebendigen Gott, der uns liebt und der uns erlöst hat durch das Sterben am Kreuz. Der uns eine neue Zukunft gegeben hat durch die Auferstehung. Wir danken dir und beten dich an. Und danke auch, dass du auch damit leben kannst, wenn wir versagen. Und dass du das auch heute noch tust, wie mit den Jüngern, dass du uns wieder aufrichtest und uns stärkst, uns wieder ermutigst, weiterzugehen, vorwärts zu gehen und auf dich zu schauen und dir zu vertrauen. Wir beten dich an.